Ich habe mich gerade gefragt, ob die Juden, von denen wir heute sprechen, die hinfortgeführt wurden aus Jerusalem, ob die wohl auch so ein Lied auf den Lippen hatten. Schenk mir Flügel, die mich tragen. Gib mir die Kraft. Ich möchte beten mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du uns unter die Arme greifst. Ich danke dir, dass du uns Kraft schenken kannst. Ich danke dir, dass du uns befähigen kannst, beflügeln kannst, dass du uns schützen kannst. Aber ich danke dir auch, dass du uns hineingesetzt hast in diese Welt. Ich danke dir, dass du was vorhast mit uns. Mit uns als Gemeinde, mit uns als Einzelpersonen. Jesus, und so bete ich, ja, dass heute Morgen dein Wille geschehe und dein Reich komme. Und dass wir uns bewusst werden dürfen, dass es das ist, was zählt. Dein Reich und dein Wille. Amen. Ich finde, dieses Lied, es drückt so eine Sehnsucht aus. Schenk mir Flügel, die mich tragen, Flügel heim zu dir. Das drückt ja schon so aus, da gibt es einen Ort für uns anscheinend, den wir als Zuhause beschreiben. Sonst habt ihr hoffentlich geschwiegen während diesem Lied. Ich bin manchmal überrascht, wie leichtfertig wir doch singen und was für starke Aussagen wir so über unsere Lippen kommen im Lobpreis. Und manchmal erwische ich mich dabei, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da wird es mir kurz ganz eng ums Herz und Gott klopft so an und sagt, stimmt das? Wirklich? Das tust du? Aha, okay, das schauen wir mal. Schön, mit euch wieder Gottesdienst zu feiern heute Morgen. Gott wirkt und er spricht. Bis heute, und das glaube ich tief und fest, Gottes Wort, die Bibel, sie hat Relevanz bis heute. Und deshalb freue ich mich auf die kommenden Minuten mit euch. Und wir haben heute den Sonntag nach Ostern. Und wir wollen in den kommenden 4 bis 5 Wochen so ein bisschen nutzen, uns einen neuen Schwerpunkt zu erarbeiten. Und ich möchte euch heute so ein bisschen mitnehmen. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wir in der Gemeinde, wir gehen immer so einen Kreis durch an Schwerpunktthemen. Es geht einmal ums Ab, einmal unsere Gottesbeziehung, einmal ums In, unsere Beziehung untereinander. Dann gibt es das Out, aus unserer Gemeinde heraus, und das Off. Off als Teil eines größeren Netzwerks an weltweiten Kirchen. Und wir befinden uns jetzt oder kommen so Richtung Schwerpunkt Out. Wir leben in Beziehung zu allen Menschen. Ich lebe in einer Beziehung zu unseren Nachbarn und wir sind berührt und bewegt von Gottes Ziel für eine in seinem Sinn erneuerte menschliche Welt. So heißt es offiziell beim Bund ETG. Wir leben in Beziehung zu allen Menschen, berührt und bewegt von Gottes Ziel für eine in seinem Sinne erneuerte menschliche Welt. Und heute legen wir das Fundament für die kommenden Wochen mit einer neuen Predigtserie. Und die heißt Diaspora, Geschichten aus dem Exil. Der Thomas hat es erwähnt, Diaspora, das ist ein Begriff für eine Gruppe von Menschen, die ihre Heimat unfreiwillig verlassen haben und jetzt verstreut leben. Diaspora war ganz lang der Name für ein Event, für ein Ereignis in der Geschichte, nämlich das jüdische Volk im Exil in Babylon. Und wir wollen uns in den kommenden Wochen anschauen, was ist da passiert. Mit verschiedenen Geschichten, mit verschiedenen Texten, dem nachspüren, was das Volk Israel dort erlebt hat. Und vor allem, wo können wir von ihnen lernen? Wo zeigt uns Gott etwas für unser Leben heute aktuell? Und da freue ich mich drauf. Wir machen das anhand der Bücher Jeremia, Daniel, Esther, Hesekiel und Esra. Alle sprechen entweder ins Exil hinein oder finden im Exil statt oder kommen aus dem Exil heraus. Und wir wollen heute starten mit Jeremia. Und damit ihr ein bisschen versteht, wo wir herkommen, warum das uns ein Anliegen ist, möchte ich was teilen mit euch, was uns wichtig wurde als Gemeindeleitung oder wo wir so ein bisschen ein Bild haben für die kommende Phase. Was bedeutet das, was uns wichtig würde? Was bedeutet es, wenn wir über das Out sprechen? Und da habe ich einen Text mitgebracht und den kennt ihr. Und der liegt sehr, sehr nahe. Und zwar, ihr seid das Salz der Erde, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Und jetzt das Bild, das für uns wichtig wird oder ist in der Zeit. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Diese Stadt auf dem Berg, sie bewegt uns. Und wir möchten anknüpfen in diesem Jahr an dieses Bild. Was bedeutet es, eine Stadt auf dem Berg zu sein? Und das werden wir tun in verschiedenen Predigtserien, am Gemeindewochenende und auch zwischendurch. Und ich erkläre euch gern, warum wir das gut finden. Weil die Stadt auf dem Berg, es ist eine Begegnung von Gott und Mensch. Ich habe es in den letzten ein, zwei Wochen immer mal wieder erwähnt. Es klang immer wieder und wieder raus aus den verschiedenen Predigten. Aber wenn wir uns die Stadt auf dem Berg anschauen, dann sehen wir im Subtext quasi immer Städte wie Zion, wie Eden, wie der Sinai, wo ein Berg kommt, was Irdisches, das nach oben geht. Und wir hoffen, etwas Göttliches, das von oben nach unten kommt, vom Himmel. Und diese Stadt auf dem Berg, sie sitzt genau in dieser Schnittmenge. Sie sitzt genau in dieser Schnittmenge, wo das Göttliche das Irdische trifft. Und da wünsche ich uns als Gemeinde. Das ist unser Auftrag als Gemeinde, da zu sitzen und Stadt zu sein. Und unsere Werke sollen strahlen, sodass die Leute sehen, da ist was Wunderbares. Da berührt was Göttliches unser Irdisches. Diese Stadt, sie ist ein Anziehungspunkt. Sie kann nicht verborgen bleiben. Licht und Salz. Unser Licht soll den Menschen leuchten, sie sollen unsere guten Werke sehen und das Wunderschönste finde ich, nicht so eine tolle Stadt habt ihr, sondern sie sollen den Vater preisen. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Wenn wir uns Gedanken machen darüber, wir kommen aus dieser Welt, aus diesem Irdischen, wir sind da gesetzt und wir sind eine Stadt, die da oben auf dem Berg sitzt, wo sich das trifft. Und wenn wir Gottesdienst feiern, dann glauben wir, da trifft sich das. Wenn wir Gemeinschaft leben, da trifft sich das. Das Irdische und das Göttliche. Zusammen. Und wenn wir sagen, wir wollen Stadt auf dem Berg sein, dann frage ich mich, wie sieht diese Stadt aus? Und wir hatten jetzt Phasen, zu was sind wir berufen, eine Predigtserie, wir hatten dieses Bewegen und Sammeln nach Corona, das Neugruppieren, wir haben überlegt, was bedeutet es, zusammenzuleben, wie leben wir zusammen, wie wollen wir in der Liebe sein? Und jetzt wollen wir uns fragen, was bedeutet es, Stadt auf dem Berg zu sein? Und hier ein paar Fragen, die uns beschäftigen könnten. Was bringt so eine Stadt mit sich? Hat sie Tore? Hat sie Brunnen? Hat sie einen Markt? Hat sie Mauern? Was bietet sie an, diese Stadt? Gibt es da nur Fisch? Oder auch Brot? Wer weiß? Wer kommt rein? Wie Passiert gute Infrastruktur, dass die Leute sich nicht zu Tode laufen, wenn sie zu ihren Nachbarn müssen? Gibt es klare Beschilderung zum Tempel hin? Da ist der Platz, genau da ist es. Gibt es ein Sozialamt in dieser Stadt? Wie sieht unsere Sozialstruktur aus hier in dieser Gemeinde? Was tut die Stadt für die Menschen im Tal da unten? Was bedeutet es, Toleranz zu haben und trotzdem zu seinen Überzeugungen zu stehen? Was heißt es, eine offene Stadt zu sein, aber dennoch enge und schöne Gemeinschaft zu pflegen? Steht es im Widerspruch? Wie schaffen wir Anknüpfungspunkte für neue Menschen? Was bedeutet Gastfreundschaft? Alles Fragen. Wie funktioniert das mit Abwasser? Das ist meine Lieblingsfrage. Wirklich. Wo geht unser Dreck hin? Haben wir ein Seelsorgesystem? Haben wir ein Bußsystem? Wie machen wir das als Gemeinde? Wie bieten wir das Leuten an, ihren Dreck loszuwerden? Das treibt mich richtig um. Aber das sind die Gedanken, denen wir nachgehen wollen in diesem Jahr, in dieser kommenden Phase. Wie bauen wir Gemeinde, dass sie strahlt und leuchtet und Gott tut und macht. Aber was ist unser Teil? Und dem wollen wir uns widmen in dieser Zeit. Und die große Herausforderung, wie fast alle Gemeinden, die wir erfahren, die haben wir wie fast alle, ist genau dieses Zusammenspiel von diesem Göttlichen und diesem Irdischen. Weil was bedeutet das jetzt genau für unsere Kultur in unserer Gemeinde? Wie leben wir diese Stadt? Was gibt es da für eine Gemeinschaftsordnung? Weil wir sind gefühlt hineingesetzt in eine Welt, der wir nicht so recht Herr werden, die wir nicht so recht verstehen. Und irgendwie steht in dieser Bibel nicht so recht was über den Umgang mit Internet. Oder wenn ich in der Schule gemobbt werde. Oder anderes. Wir müssen sie interpretieren, müssen sie lesen und verstehen, was bedeutet das für unsere Kultur, für unseren Kontext. Und das ist der schwierige Teil. Was heißt es, ein geheiligtes Leben zu führen? Was ist Gottes Idee von Geschlecht, von Sexualität und was nicht? Und in diesem Spannungsfeld leben wir. Und das führt uns zu diesem Thema Diaspora, weil das kannten die Juden in der Diaspora nur zu gut. Und daher kommen in den nächsten Wochen Geschichten über Standfestigkeit und Widerstand, über Hoffnung, über das Wiederbeleben von geistlichem Totem, über Handeln und das Einnehmen der Rollen, die Gott uns gibt. Alles Themen, die hochaktuell sind. Und heute starten wir mit der Perspektive auf dieses ganze Thema. Jeremia, Suche der Stadt Bestes. Ich habe es vorhin erwähnt, die Juden waren im Exil. Aber wie kommen sie da überhaupt hin? Kurz zum geschichtlichen Kontext. Es gab zwei Königreiche, das Nordreich und das Südreich. Und es gab einen König Salomo, also noch davor, vor Nordreich und Südreich, das war ein Kind von David. Und er baut diesen Tempel. Und ab diesem Tempelbau geht es eigentlich bergab. Da kommen viele Frauen, da kommen Götzen, da kommt Sklaverei, da kommt ein Drang nach Macht und Kriege. Und Salomons Sohn Rehabeam führt es fort in Habsucht. Er will Steuern für die Sklavenhaltung anheben und das finden die nördlichen Stämme Israels nicht so gut und sie trennen sich. Es gibt ein eigenes Reich im Süden, Juda, aus dem Geschlecht Davids und es gibt ein Nordreich, Israel, mit der Hauptstadt Samaria. Und verschiedene Könige herrschen über 20 Jahre lang. Und alle Könige bekommen in dem Buch Könige ein Urteil. Im Nordreich waren alle 20 Könige schlecht. Im Südreich waren 8 Könige gut und 12 Könige schlecht. Wie wurden sie bewertet? Haben sie Gott als einzigen angebetet? Haben sie Israel von der Götzenanbetung befreit? und waren sie dem Bund treu. Und diese Könige, sie bekommen ein Gegenstück, einen Gegenspieler, die Propheten. Und diese Propheten, sie sind quasi Wächter des Bundes. Und die Propheten tun eins. Sie sagen, wenn ihr so weitermacht, wie ihr es jetzt tut, wenn euer Leben so läuft, wie es jetzt läuft, dann werden eure Reiche untergehen. Und so kommt es auch. Wegen sozialer Ungerechtigkeit und Götzendienst und Untreue fällt zuerst das Nordreich an die Assyrer und dann das Südreich an die Babylonier. Und da kommen wir zu Jeremia. Im Jahr 605 vor Christus kommt das Großreich Babylonien und führt eine erste Welle an Juden aus dem Südreich nach Babel. Die erste Deportation. Aber nicht alle Juden mussten mit. Es waren vor allem Schmiede, die Oberschicht, Daniel zum Beispiel. Und einer durfte sich entscheiden. Gehe ich mit oder bleibe ich da? Und das war Jeremia. Er entschied sich zu bleiben. Jeremia hat gesagt, ich bleibe hier. Und es ging ihm nicht so gut. Jeremia ist so wirklich der leidendste aller Propheten gefühlt. Mit dem kann man wirklich Mitleid haben. Die Frage ist für uns, was bedeutet Leben im Exil für diese Juden? Ich habe es mir vorgestellt, wie wäre das, wenn ich komplett raus müsste? Aus meinem Umfeld, aus meiner Sprache, aus meiner Kultur. Es gibt ein neues Normal für diese Juden. Ein konstantes Infragestellen meiner Überzeugungen oder die Überzeugungen der Juden. Ihr müsst euch vorstellen, es waren andere Feiertage, andere Nachbarn, andere Sachen, die man essen durfte oder die ich essen durfte, wie die anderen, andere Götter, eine andere Sprache, eine andere Art, eine Ehe zu schließen, andere Art, Tiere zu schlachten, eine andere Ethik, eine andere Moral, andere Ansichten von Ehrlichkeit, von Wahrheit, von Vertrauen. Ist ein Wort oder nicht? Deswegen Kulturen unterschiedlich. Andere sexuelle Normen, anderes Rollenverständnis von Macht. Da kommt also eine Gruppe in ein Land und alles, was dort normal ist, stellt deinen Status quo in Frage. Deine Überzeugung. Ihr müsst euch das vorstellen, als würdet ihr wohin kommen und es ist selbstverständlich, dass alle einen Hut tragen. Das ist das Allerselbstverständlichste. Es gibt Hüte für Männer und Hüte für Frauen. Und es ist ein bisschen komisch, dass du keinen Hut trägst. Warum trägst du keinen Hut? Hast du mal probiert? Ist irgendwas verkehrt mit dir? Magst du einen Hut? Ich habe einen Hut für dich. Möchte ihn nicht tragen. Ist doch viel besser. Das Tag ein, Tag aus. Du bist der Einzige beim Einkaufen, der keinen Hut trägt. Überlegt euch das mal. Ihr geht durchs Marstall und der Einzige, der keinen Hut trägt, bist du. Oder eine neongelbe Warnweste. Es ist egal. Irgendwie passt du nicht dazu. Aber der Mensch in seiner Natur, er sehnt sich nach Gemeinschaft. Er sehnt sich nach Dazugehörigkeit. Was, wenn das wegfällt? Was, wenn es für uns wegfällt? Wie sehr hänge ich davon ab? Und die meisten Menschen werden kurz oder lang, irgendeine Form von Kopfbedeckung tragen. Ach, nur eine kleine vielleicht. Nur so ein kleines Tüchle. Manche setzen sich stolz den Zylinder auf. Und was jetzt so witzig klingt vielleicht, wir haben das tagtäglich. Wie, du schläfst nicht mit deiner Freundin. Wie, du zahlst für alles Steuern, machst nichts schwarz nebenbei. Wie, du bist deinem Mann treu. Wie, du trinkst nicht, bis du umkippst. Du sagst nichts Schlechtes über den Neuen in der Arbeit. Wirklich? hast du gesehen, was der für Schuhe anhat? Und manchmal sind sie sehr lustig, die Schuhe der Neuen. Und wir leben in einer Kultur, die noch ein bisschen christliche Prägung übrig hat, aber immer mehr verliert. Es gibt sie noch, die christlichen Feiertage, aber immer weniger Leute wissen, warum eigentlich. Es gibt sie noch, die Volkskirchen, aber sie werden immer weniger. In Philipper 3 steht, wenn du mal springen kannst, Thorsten, viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Paulus malt ein sehr schwarz-weißiges Bild. Es gibt die Feinde des Kreuzes, die nach den eigenen Begierden, nach dem Irdischen streben. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Und er malt ein Bild von der Gemeinde, von dem er sagt, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Mein Zuhause ist der Himmel. Ich bin ein Kind Gottes. Und ich lebe in einer Kultur, in einer Gesellschaft, die anders tickt als das Reich Gottes. Der Erste ist der Letzte und der Letzte ist der Erste. Der Diener ist der Größte. So tickt meine Kultur. So tickt mein Heimatstaat. Komplett umgedreht. Und ich finde mich an einem Ort wieder, der mich an die Diaspora erinnert. In einer konstanten Auseinandersetzung mit der Kultur. Was davon lasse ich rein und was davon nicht? Die Menschen, sie können nichts mehr anfangen mit Schuld. Wir sagen ihnen, Jesus ist für deine Schuld gestorben. Und die Leute fragen, ja, welche Schuld denn? Es ist nicht mehr selbsterklärend, dass es jemand braucht, der für Schuld stirbt. Es ist kein Zugang mehr für Schuld. Die Leute finden anderes in Jesus. Die spannende Frage ist jetzt in diesem Spannungsfeld, das ich aufgemalt habe, ist, wie reagiert man drauf? Man geht entweder in die strenge Absonderung. Und wenn man sich die Geschichte der ETGs anschaut, ich habe gestern noch mal im Geschichtswerk der ETGs und Nazarener nachgelesen, da war Absonderung ein Grundwert, eine grundfeste Überzeugung. Absonderung von der Welt und von dem sündhaften Leben, Absonderung von allen Kirchen und Gemeinschaften. Das Ziel war ein Aufbau einer eigenen Sozialstruktur innerhalb der Gemeinden und eine Konzentration auf Samuel Fröhlichs Schriften als maßgebende Tradition. Samuel Fröhlich war der Gründer der ETGs in der Schweiz. Das waren die vier Punkte. Absonderung, 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 Absonderung. Und zu was hat es geführt? Oder was war der Grund dahinter? Man hat sich gewünscht oder die Idee des Gründers war, so halten wir die Gemeinde rein und heilig. Wir machen die Aufnahmeprüfung in unseren Verein so starr und eng und so prüfend, um die Gemeinde reinzuhalten. Es hat nicht so gut funktioniert. Weil sie gemerkt haben, wir kommen nicht mehr ran an die Leute. Also ich spreche vom Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Die Leute kommen nicht rein. Es ist irgendwie kein Zugang. Und die Heiligkeit in der Gemeinde war nicht so da, wie wir es uns gewünscht hätten. Es gab trotzdem Streit. Es gab trotzdem Verachtung. Es gab trotzdem Verletzung. Irgendwie war der Weg der Absonderung nicht der richtige. Oder, was man auch tun kann, ist, man geht in der Kultur auf und nimmt alles an, was geht. Man schwimmt mit, so wenig Widerstand. Man isst, man spricht, man wohnt, man lebt, man betet, so wie das Umfeld. Und an den Gott, der halt gerade passt. Und hat die Überzeugungen, die gerade passen. Auch das ist ein Weg, den Menschen gehen, den Gemeinden gehen. Man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. Oder man kann den Mittelweg gehen. Leben in der Diaspora. Den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, sagt Paulus. Und diesen Mittelweg, den würde ich gern mit euch erkunden. Über die nächsten Wochen und Monate und Jahre und Jahrzehnte, weil es ist ein ständig andauernder Prozess. Aber mein Ziel ist, ein Leben zu leben, in dem wir Jesus nachfolgen. Wo wir wissen, wo wir hingehören, aber wo wir auch wissen, wo Gott uns hingesetzt hat und warum. Und ich habe für mich eine Perspektive in dem folgenden Text gefunden, den ich mit euch lesen möchte, weil Jeremia ist in Jerusalem geblieben und er schreibt einen Text, ja, an die Juden, die bereits in Babel sind. Also er aus Jerusalem, zurückgeblieben, schreibt einen Text an die Juden, die diesen Kulturkampf haben, die dieses Problem haben, die nicht wissen, was tun wir hier, die irgendwie rausgerissen wurden und dann nach Babel hineingestreut und was machen sie jetzt? Und das lesen wir. Jeremia 29. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männer. Dass sie Söhne und Töchter gebären, mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl ergeht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen, ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ich möchte mit uns diesen Text Stück für Stück durchgehen und kurz überlegen, was bedeutet das? Wir starten in Vers 4, da spricht er, so spricht der Herr, der Gott Israels, zu allen Weggefährten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Gott macht es klar, dass er dieses Volk dahin hat wegführen lassen. Ich, Gott, habe euch dahingestellt, wo ihr jetzt seid. Ich bin der Überzeugung, dass es einen Unterschied macht, wenn man Gottes Wirken im eigenen Leben sieht oder versucht zu sehen. Wenn er will, führt er mich wieder raus. Aber jetzt bin ich erstmal hier. Ich bin in Deutschland geboren, ich bin in dieser Familie geboren und ich bin in dieser Zeit aufgewachsen, weil Gott von mir, Niklas, wohl dachte, jetzt ist die richtige Zeit und der richtige Ort für diesen Menschen. Hier und da macht dieser Typ Sinn. Ich bin kein nordkoreanischer Christ. Ich bin nicht das Kind eines Adligen im 19. Jahrhunderts. Und ich bin kein Sklave zur Zeit Kleopatras. Da, wo ich jetzt bin, da wollte mich Gott anscheinend. Und es kann befreiend sein. Wir sind vor fast 4 Jahren jetzt nach Ludwigsburg gekommen. Und manchmal, unter der Woche, wenn ich merke, dass all meine Freunde 400 Kilometer weg sind und mich niemand einlädt, was trinken zu gehen, oder ins Kino einlädt, und ich meine Freunde vermisse, dann kann ich mich drauf besinnen, dass Gott so klar gesagt hat, Niklas, geh nach Ludwigsburg. Ellen und Niklas geht nach Ludwigsburg. Der Eli hatte keine Chance, der musste mit. Aber das ist gut zu wissen. Das ist wichtig zu wissen. Und ich wünsche es nur jedem im Leben, dass er einen klaren Zuspruch Gottes hat. Da, wo du bist, da will ich dich jetzt. Ich sehe diesen Weg, oder wir sehen diesen Weg nicht als Gericht, so wie das für die Leute in der Diaspora galt. Aber Gott macht's klar, ich habe euch gesendet, ihr seid da, wo ihr seid, wegen mir. Und er führt fort, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Bauen und pflanzen. Was steckt da drin? Es dauert noch. Wohnt nicht in Zelten. Seid verbindlich. Investiert in die Zukunft. Solange ihr nichts hört von mir und solange ihr da seid, investiert euch da rein. Nehmt es an, was ich für euch habe. Wie oft treffe ich Leute, die sagen, boah, ich bin unzufrieden da, wo ich bin. Ich möchte weg, ich höre auf Gott, aber er sagt nichts. So. Ich bin in dieser Phase, ich bin in dieser Situation, ich bin in diesem Job, ich bin da drin, aber ich möchte weg und ich kenne es selber von mir. Bau ein Haus und pflanz einen Garten. Gott führt dich wieder weg, wenn die Zeit reif ist. Nehmen wir an, dass Gott etwas für uns hat. Schau, dass es dir dort gut geht. Ess die Früchte. Bau ein Haus, sei verbindlich, investiere dich. In den letzten beiden Jahren, wo wir noch in Rief waren, hatten wir den Ruf weg. Wir wussten, es geht irgendwo weiter, nicht in Rief. Nicht da, wo wir waren, nicht mit dem, was es war. Was ist passiert? Alle neuen Leute, die gekommen sind in unsere Gemeinde, mit denen baue ich jetzt keine Beziehung auf. Wer weiß, ich bin ja nicht mehr so lang da. So. Also wahrscheinlich, vielleicht. Da investiere ich mich lieber nicht rein. Oh, neues Projekt in der Gemeinde. Ich glaube, das sollen mal die anderen machen. Ich bin ja nicht mehr so lang da. Wir haben unsere Zelte schon halb abgebrochen. Wir hätten uns da kein Haus gekauft. Wir hätten uns da kein Haus gebaut. Aber doch sagt Gott zu diesen Leuten, bau ein Haus. Ihr seid jetzt da, bau ein Haus, pflanzt und du baust kein Haus und du pflanzt keine Früchte, wenn du in 3 Monaten wieder gehen willst. Es bedeutet aber auch Hoffnung, es bedeutet Ernährung und vermehrt euch, sagt er danach. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für die Männer und Männer für die Frauen. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Schaut, dass es mehr von euch gibt. Auch ein super Auftrag für uns als Gemeinde. Schauen wir, dass es mehr von uns gibt. Schauen, dass wir nicht untergehen. Schauen, dass wir jemanden haben, der so tickt wie wir. Und jetzt der Schlüsselvers. Suche der Stadt Bestes. Dahin habe ich euch wegführen lassen und betet für sie zum Herrn. Denn wenn ihr es wohl geht, so geht es euch auch wohl. Bildet keine Opposition. Seid Hilfe. Betet für die Stadt. Betet für die Übrigkeit. Selbst aus Eigennutz. Wenn es ihr gut geht, geht es euch auch gut. Das ist die gleiche Stadt, Babel, die gefühlt 3 Verse danach von Jeremia auch das Gericht prophezeit bekommt, dass alles gerichtet wird und es kommen Seuchen und alles drum und dran. Weil sie ganz und gar nicht nach Gottes Plan leben. Aber das ist Gottes Bereich, Gericht. Seinem Volk gibt er den Auftrag, sucht der Stadt Bestes. Was bedeutet das für uns und Ludwigsburg, wenn wir diese Rolle einnehmen, in der Diaspora getrennt von unserer Heimat? Wir tun das schon in ein paar Bereichen. Deutschkurs, finde ich, ist ein super Sucht der Stadt Bestes. Unsere Arbeit in der Charlottenkrippe, evangelistisch pur. Da sind 30 Kinder, davon geht eins in die Gemeinde. Ist euch das bewusst, jeden Donnerstag, was da passiert? Wir Christen, wir bauen teilweise Gemeinden, die so hungrig nach Mitarbeitern sind, dass sich kein gutes Gemeindemitglied traut, zur Feuerwehr zu gehen. Oder zum Fußballverein. Oder in die Kommunalpolitik. Aber das nur so als persönliche Note von mir nebenbei. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal für unseren Bürgermeister gebetet haben. Oder ob überhaupt. Ich musste googeln, wer er ist. Nur so nebenbei. Das ist ein Auftrag. Da steht nichts von, macht euch gemein und geht daran auf und heiratet. Nee, wen heiraten Sie? Ihre Töchter und ihre Söhne gegenseitig. Schon auch da, Gott setzt da schon auch Grenzen und Rahmen, auch wenn sie nicht so klar sind. Wir werden nächste Woche über Daniel sprechen, über ganz viel Widerstand und ganz viel Standfestigkeit, die es braucht. Aber dieser Grundblick für eine Stadt und für eine Umgebung, der ist mir wichtig. Hört nicht auf die falschen Propheten, das kommt da beim Daniel vor allem sehr gut durch. Und dann, denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Gnädiges Wort. Gott verspricht seine Gnade und er erinnert an seine Gnade und an den Ort, an den wir kommen dürfen. Diese Welt, sie ist nicht unser Zuhause. Wir sind da hineingesetzt und wir haben eine Rolle und eine Aufgabe. Wir sind hier nicht zu Hause. Und er führt uns hinfort und er verspricht diesem Volk auch wieder. Nach 70 Jahren hole ich euch raus. Er verspricht Rettung. Er hat Rettung. In Jesus. Und Jeremia spricht und deutet ihn an. Ein Messias, eine Rettung für die Juden damals, war es Hoffnung und Zukunft und für uns ist es Realität. Es ist ein Jesus, der Gnade bringt. Einer, der mit uns ist, der wirkt. Und er schließt ab und so auch ich mit, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und das ist meiner Meinung nach der Knackpunkt. Glaube ich, dass Gott über mich in der jetzigen Situation gute Gedanken hat, mit Frieden, nicht des Leides, mit Zukunft und Hoffnung. Glaube ich das für mich als Person? Glaube ich das für uns als Gemeinde? Glaube ich, für uns als Gemeinde gibt es eine Zukunft und eine Hoffnung? Er ist dran. Ich darf vertrauen. Und wie baue ich an das Gemeinde, wenn ich weiß, da gibt es Zukunft und Hoffnung? Wenn wir hier renovieren, dann ist es ein Manifest, zu sagen, ich glaube, hier hat es Zukunft und Hoffnung. Er ist dran. Nehme ich meine Rolle an. Und wie sehr schöpfe ich Kraft daraus, dass ich weiß, es gibt einen Gott, der verspricht mir Gnade und der hat über mich, mein Leben, meine Gemeinde, mein Umfeld gute Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Und das ist die Perspektive, mit der ich gern auf diese Gemeinde, auf diese Straße, auf diese Stadt, auf diese Welt schaue. Gott möchte dich hier brauchen. Schau, dass es euch gut geht. Seid verbindlich. Investiert euch. Schaut, dass ihr mehr werdet. Schaut um eure Stadt und betet für sie. Schaut, wem ihr Gehör schenkt. Falsche Propheten nächste Woche. Schaut auf Gottes Gnade. Schaut auf Gottes Zusagen. Vieles davon werden wir in den kommenden Wochen immer wieder finden. Egal ob Esther, Esra oder Hesekiel. Ich möchte mit uns beten und ich lese noch einen Vers für uns hier. Und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und Herr, und so danke ich dir für dein Wort. Ich danke dir für dein Sprechen. Ich danke dir für dein Tun. Und ich bitte dich, dass du uns mehr von deinen Gedanken der Zukunft und der Hoffnung und des Friedens teilst und dass du uns berührst und zu uns sprichst. Jesus, und ich bete für unsere Stadt. Ich bete für die Abelstraße, für die Menschen, die darin wohnen. Ich bete für unsere Nachbarn drumherum. Ich bete für unseren Bürgermeister, Oberbürgermeister Knecht, für all die anderen Bürgermeister, dass sie uns führen und leiten, Herr. Ich bete, dass diese Stadt wohlergeht und dass sie aufblüht und dass sie eine leuchtende Stadt voll deiner Herrlichkeit wird. Jesus, so sei du bei uns in unserer Mitte. Amen.